Herzen. Das ist ein sehr gutes Buch. Und ich meine, John MacArthur ist nun weltbekannt für seine Predigen und wie er nur Vers, Kapitel aus der Bibel davon predigt. Und ich habe schon viele von seinen Büchern gebraucht. Und wenn du gerne so viel lernen willst, wie du kannst, dann krieg dir doch den Buch. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du so etwas kriegst. Und möge Gott dir darin segnen. Komm, wir beten mal. Und wir danken dir, unser lieber himmlischer Vater, dass jetzt, dass wir zum Ende kommen von unserem Predigenseminar, dass wir diese Bibel haben für Leitung. Und wir bitten dich, dass du wieder durch den Heiligen Geist hier in unser Herzen wirken wirst. Verherrliche dein Name, dein Wille geschehe, dein Königreich komme hier unter uns, damit wir auch andere lehren können von unserem großen Erlöser, Jesus Christus, der Heiland. Komm, o Heiligen Geist, und helfe uns nun im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, meine lieben Brüder, danke sehr für eure Geduld und danke, dass ich mit euch diese Wahrheiten teilen konnte. Und es war für mich so gut, um hier zu sein. Ich wünschte, ich hätte euch besser kennenlernen können, aber wer weiß, vielleicht wird das noch passieren. Der Prediger und die Frucht seines Dienstes. Ich muss sagen, ich danke dem Herrn für Gemeinden in Südafrika. Das sind nicht viele von denen, wo es eigentlich so gut geht, dass da sozusagen wenigstens ein paar tausend Menschen sind. Es sind nicht charismatische Gemeinden, die regelmäßig zusammenkommen, um nach solches Predigen zu hören, die wie hier in der Bibel geschrieben steht. Ich denke an eine anglikanische Gemeinde in Kapstadt, St. James, ein paar tausend Leute und sie hören gute Predigen. Da sind auch andere, dieser Derek Stone, bevor er zu Ruhestand kam, hatte seine Gemeinde vielfältig gewachsen und das war alles unter Expository Preaching. Er ging nach diesem Platz. Es war nur ein Dorf, ein bisschen größer wie Biskirchen. Da waren 100 Leute. Und wie er letztes Jahr oder vorletztes Jahr da fertig gemacht hat, waren da 400. Und die Leute sind gekommen, denn sie wollten diese Sorte Predigen hören. Und Derek Stone hat es auch getan. Und da sind auch andere Gemeinden in Südafrika, wo es sehr gut geht. Gesunde Gemeinden. Und nun, meine liebe Brüder und meine liebe Schwester, sag mal, möchten wir nicht alle bei uns in unserer Gemeinde auch sehen wollen, dass die Frucht des Predigen sichtbar ist? Wir möchten alle die Folge der Predigung sehen. Ich möchte es sehen. Ich bin sehr dankbar, ich bin sehr dankbar, dass wir zweimal am Sonntagmorgen für zwei verschiedenen Gruppen Menschen Dienste haben, denn wir können nicht alle in unserem Raum zusammenkriegen für einen Dienst. Sehr dankbar dafür. Aber es konnte noch besser gehen. Und abends auch, sind wir gewöhnlich ganz voll und dann die übrigen Leute müssen im Saal zusammenkommen. Und danke dem Herrn dafür. Aber gar nicht so groß wie manche von diesen anderen Gemeinden. Aber ich kann das von euch sagen, obwohl ich euch nicht so gut kenne. Wir wollen einmal alle die Folge. Vielen Dank, mein Freund. Dankeschön. Wir möchten alle die Folge der Predigung sehen. Nun, es kann sein, dass es nicht geschah. Noach war ein rechtschaffener Prediger, und obwohl er für 120 Jahre predigte, war die Glieder seiner Familie die einzigsten Menschen, die wirklich angegriffen waren. Nur seine Familie. Ein großer Prophet wie Jeremia predigte in einer Zeit, als sein Dienst ein Dienst war des Urteils. Ich bin so dankbar, dass ich nicht Jeremia bin. Ein moderner Jeremia. Fast die einzigsten Folgen Jeremias Predigung war die Verfolgung und das Leiden. Doch bis am Ende blieb er treu. Aber, sind diese nicht eher die Ausnahmen als die Regel? Möchten wir nicht alle die Predigen haben, die das qualitativ christliche Leben zur Folge haben und das quantitativ Frucht haben in der Umformung mancher Leben? Es geschah, nachdem Petrus gepredigt hatte auf dem Pfingstfest. Wir sehen das in Apostelgeschichte Kapitel 2 und Vers 42 bis 47. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42 bis 47. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmutig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet waren. Und das war die Folge der Predigung Petrus am Pfingsten. Möchtest du auch solch eine Gemeinde? Vergesse nicht diese Beschreibung der Gemeinde. Und die Wachstum der Gemeinde folgten nach der Predigung. Es waren die Folge einer kräftigen Predigung, auf deren Inhalt wir gut achten sollten. Nehme die Predigung weg und du wirst nichts haben. Sehe die Predigt genau an und du wirst sehen, diese ist die Art der Predigung, die gemeint wäre, eine große Einwirkung zu haben. Bevor der Petrus diese Predigt predigte, lass uns darauf Acht geben, es war eine Zeit des geduldigen Wartens, bevor alles geschah. Ja, Gott hatte das Pfingstfest geplant und alles passierte seines Entschluss nach. Aber bevor diese Zeit gab es eine Zeit der Planung und des Wartens. Apostelgeschichte, Kapitel 1 und Vers 14. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Warum denkst du, hat Lukas diesen Vers da gesetzt? Vor dem Pfingstenfeier und vor dieser großen Predigt, wie da so viele Leute zur Bekehrung kamen. Und diese wunderbare neutestamentische Gemeinde gestiftet war. Die Predigung habe nicht immer sogleich die Folgen, die wir möchten. Guck mal nach Psalm 126 und Verse 5 und 6. Die mit Tränen sehen, und vor dem ich weiterlese, warum sehen wir mit Tränen? Denk mal nur daran. Werden mit Freuden enden. Wer weinend hingeht, warum sollen wir dann mit Weinen hingehen? Und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Gaben. Absolut ein wunderbares Vers. Mit Tränen sehen, weinend hingeht. Warum? Denn für eine Weile kann man die Folge von der Predigung nicht sehen. Wenig oder niemand kommt zur Bekehrung. Geistliches Wachstum ist nicht immer so sichtbar. So ist es uns klar, dass es für einen treuen Diener eine Zeit des Sehens gibt, die Hand in Hand mit Ernten mähen, als der Seher sich wünschte für eine Ernte, die nicht immer gleich ist. Und die Kernpunkt dieser Verse aus Jesaja, Kapitel 55 und Verse 10 und 11. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämen Samen gegeben hat und Brot, dem er isst, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Nun, das Kernpunkt hier ist, als es gepredigt war, sollten wir glauben, dass Gott es gestanden wurde und die Ernte ist sicher und gewiss. Und manche Prediger müssen ein paar Jahre warten. Sie sind sehr getreu. Sie tun, was sie tun müssen. Ich habe vor ein ganz paar Jahren einen lieben Mann gekannt. Mein Freund Dr. Johann von Weyck hat ihn auch gekannt. Und er war bei uns am Hause gewesen, Dr. Kurbi Urdendahl. Und als junger Mann ging er nach Amerika, um Theologie zu studieren, kam zurück mit seinem Doktorsgrad, und wie er zurück nach Südafrika kam, da sagten sie zu ihm: Tut uns leid, da ist keine Gemeinde für mich, du musst mal eine gehen stiften. Hier hat eine Frau, ich weiß nicht, ob er auch schon Kinder gehabt hat. Und da ging er zu einem Dorf, wo da keine Baptistengemeinde war, er war eine Baptist und eine afrikanische Baptistengemeinde. Und da hat er beschlossen, er muss mal predigen. Den ersten Sonntag waren da ein paar Menschen, die gekommen sind. Den zweiten Sonntag noch weniger. Den Sonntagabend vom zweiten Sonntag, da waren da nur zwei Menschen, die gekommen sind. Und er war furchtbar enttäuscht. Und er hat auch den Abend gar nicht gepredigt. Aber diese Nacht war er davon bewusst, Gott prüft ihn. Wird er treu Gottes Wort predigen? Und da sagte er zu den zwei Leuten, die gekommen sind: Entschuldige mir, vergib mir, ich muss meine Predigt an euch zwei gepredigt haben. Und der Herr hat dasselbe mit mir getan. Wir wurden geschickt, um eine Gemeinde zu stiften in einen Ort mit dem Namen Palabora. Und am zweiten Sonntag waren da drei Menschen für das Gottesdienst im Morgen. Meine Frau war eine. Wer war noch da? Der Mann der Kollekte, weißt du, der Treasurer. Was ist ein Treasurer?
Der Schatzmeister.
Der Schatzmeister war da, natürlich. Und dann war da auch noch eine Dame. Und nur drei Menschen. Aber der Herr war da, kann ich euch sagen. Er gab die Kraft des Heiligen Geistes und es war eigentlich ein wunderbarer Dienst. Für ein Jahr war da sozusagen keine Änderung, nur eine kleine. Und wir gebrauchten eine Schule, einen Saal in einer Schule. Und nur wie dieser Dr. Urdendahl, nach einem Jahr, nichts hat sich verändert. Mit eins war der Wachstum. Sind Menschen gekommen, zur Bekehrung gekommen. Für ein ganzes Jahr hat er treu gepredigt, jeden Sonntag das Wort Gottes und das Evangelium. Ob da drei Menschen waren oder 30, hat er es getan. Und diesen Vers, den ich gelesen habe, auch Psalm 126, ist von ihm wahr geworden. Ich werde nie vergessen, wie er das uns teilte, meine Frau und ich, wie er uns einmal besuchte. Ich lese es wieder. Es ist eigentlich ein wunderbarer Vers. Die mit Tränen sehen. Sag mal, wer von euch hat schon mit Tränen gesehen? Warum die Tränen? Denn da sind keine sichtbaren Zeichen von der Frucht der Predigung. Mit Tränen. Warum passiert es nicht? Was von denen, die unbekehrt sind? Warum kommen sie nicht? Warum wollen sie nicht hören? Mit Tränen. Jeder Prediger, der durch Gott berufen ist, kennt diese Tränen. Ich kenne sie. Ich habe schon Tränen in Gottes Angesicht gehabt. Herr, warum nicht? Wie lange muss man warten für die Ernte? Zu deiner Ehre. Nicht bloß für mich selber. Die werden mit Freuden ernten. Ganz sicher. Der nächste Vers ist noch besser, noch mehr so. Wer weinend hingeht, Männer, da sind ganz bestimmt von euch, die mit Weinen hingegangen sind. So wie die Missionare. David Brainerd, William Carey, Adoniram Judson, andere. Ich kenne nicht die Deutschen so gut. Aber wenn du ihre Biografien liest, da waren Tränen. Ah, da waren Tränen, aber da war ganz gewiss Freuden. Der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Garben. Frag Adoniram Judson, das hat mit ihm passiert. Frag mal William Carey, das hat mit ihm passiert. Frag den Dr. Urdendahl, das hat mit ihm passiert, wie er da weg ist. War da eine Gemeinde von ungefähr 150 Mitgliedern. Und ich habe es auch selbst erlebt. Dank sei Gott. Und wie ich diese Gemeinde stiftete in Südafrika, in diesem Dorf gab es für viele Monate keine Früchte. Ich besinne mich, ich war ein Abend nach ein Missionar, sozusagen in Tränen. Ich weiß nicht mehr, was ich erwarten musste. Wo ist die Frucht der Predigung? Ich tue meine Vorbereitung. Stunde nach Stunde nach Stunde. Ich bete. Und ich musste lernen, Geduld. Aber tu deine Arbeit getreu. Und immer nach diesem wunderbaren Vers, ein Sonntag kam ich zurück von dem Gottesdienst. Wieder diese paar Menschen, die da waren. Ich war so entmutigt. Meine Frau konnte es sehen. Dann nahm sie meine Hand, da sagte sie, komm, wir gehen beten. Sie hat so schön gebetet. Ich wollte nicht. Ich war wie Jonas. Etwas kürzlich gebetet. Wollte damit fertig machen. Was mache ich hier? Vielleicht muss ich zurück zur Bank gehen, wo ich gearbeitet habe. Und da fand ich diesen Vers. 1. Brief Korinther, Kapitel 15, Vers 58. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Weg des Herrn. Hör mal nun, weil ihr wisst. Sagt es, weil ihr seht. Nein, ihr wisst. Ihr wisst im Glauben. Ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in den Herrn. Ich sollte Gott glauben für etwas, die ich noch nicht gesehen hatte. Und nicht so lange danach wurden die Menschen bekehrt und bei der Gemeinde zugefügt. Ich musste die Lektion des Gedulds lernen, als der große Pastor und Prediger in England, Jahre her, E.J. Poole Connor, einmal von einem jungen Prediger um Rat gebeten war, antwortete er einfach: Sei geduldig. Zwei Worte: Sei geduldig. Der junge Mann hat es nie vergessen. Ich sage es an euch, meine liebe Brüder und Schwestern, wo auch ihr seid, in Bielefeld oder wo auch Gießen, machte ich das, sei geduldig. Während du deine Arbeit tust, wie Gott haben will, es getan muss sein. Sei geduldig. Und ich werde gerade hier bekennen, das ist mein größtes Problem. Meine liebe Frau, die jetzt im Himmel ist, diese erste Frau, hat mir einmal gesagt: Martin, du hast ein Problem. Ich habe eigentlich viele mehr Probleme, aber sie sagte: Du hast ein Problem. Ja, Beryl, was ist mein Problem? Du bist nicht geduldig. Ja, ich bin nicht geduldig. Sei geduldig. Und im ersten Brief an Korinther, Kapitel 15, Vers 58, ist doch wahr. Aber nun komm mal, wir gucken mal wieder nach dieser Predigt des Apostel Petrus. Das Frucht des Pfingstenfestes war das Resultat der Angelpunktpredigen. Siehe mal, das bericht die Predigung des Petrus an. Zugegeben, sie waren bestimmt länger als die, die wir niedergeschrieben haben. Ebenso. Das, was wir haben, ist der schriftliche Bericht der Predigung, die meistenteils bestand aus Zitaten aus der Bibel. Hast du das gesehen? Ich meine, wenn du danach guckst, guck mal nach Verse 16 bis 21. Er fing an in Vers 15, denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und dann gibt er es sie. Das ist Gottes Schwert. Und bis Vers 25. Und dann wieder Vers 34. Denn nicht David ist in dem Himmel aufgefahren, sondern er sagte selbst, dann kommt wieder Schrift: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meinem Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Obwohl es eine Zusammenfassung ist, von der die Petrus predigte, jenem Pfingstfest, ist sie eine Predigung durchdrängt vom Schriftanweisungen, die doch das Schwert des Geistes ist. Es war doch keine leere Zitat von Bibelversen, nur mal um einen leeren Platz zu füllen, wie manchen das tun. Das Gebrauch des Wort Gottes war sehr geeignet, denn es zeigte sehen, dass in diesen Gemeinde, ja, tut mir leid, ich habe jetzt das Verkehrte, denn es zeigte mächtig, das, was Petrus auf den Pfingstenfest erklären möchte. Und dann ging er weiter und predigte Christus und ihm gekreuzigt. Kannst du das sehen? Lese es doch bitte später, wenn du zu Hause bist. Er predigte nur das Wort und nichts mehr als das Wort. Wenn du wieder Dr. Martin Lloyd-Jones liest, ich denke von seinen Büchern hier, sind da nicht, Hans Werner. Es ist sehr interessant, diese große Prediger, Tausende haben ihn gehört, wirst du entdecken, wie viel seine Predigten bestanden aus Zitate aus der Heiligen Schrift. Diese zusammen mit der Salbung auf der Kanzel machte die so ganz effektiv. Darum ist es kein Wunder, als Petrus predigte, waren seine Zuhörer so tief angegriffen, wie wir lesen in Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Und wir sollten lernen, dasselbe zu tun. Aber erinnerst du dich, die Zitate aus der Heiligen Schrift sollten nicht nur Ausfülle sein, sondern sie sollte da sein, die Botschaft ganz effektiv und überzeugend überzutragen. Die Folge der Petrus-Predigung an Pfingstenfest waren auch zuzuschreiben an die Tatsache, dass er Christus und ihn gekreuzigt predigte. Siehe den Text wiedermals an. Es dauerte nicht eine lange Zeit, zum Subjekt seiner Predigt zu kommen. Denn er in Vers 22 fängt er an, Jesus zu predigen. Vers 22. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eure Mitte wirkte, wie ihr selbst weißt. Und dann geht er weiter und er predigt von Jesus Christus. Er tut es wiedermals. Seine Predigt fertigte in Vers 36. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und das ist wunderbar von Petrus Predigt. Darf ich demütigt bitten, dass du irgendeinige Bücher bekommst, die über Versöhnung handelt und sie dann bestudiert, so dass dir die Herrlichkeit der Versöhnung verstehen kannst und die dann kräftig predigst. Wisst ihr, meine liebe Brüder, heutzutage wird die Lehre Substitutionary Atonement, was ist das in Deutsch? Stellvertretende Sühne angefangen. In England, in Amerika. Ich bin so dankbar, da sind neue Bücher in unserer Buchhaltung, in unserer Gemeinde hierüber und ich will sie, so wie ich zu Hause komme, wieder mal durchlesen. Und wir müssen aufpassen, dass wir dieses gut verstehen. William Taylor, der an beiden Seiten der Atlantik im 19. Jahrhundert war, an beiden Seiten der Atlantik war, in England, sowohl auch in Amerika, fing an, in seinen Dienst von dem Tod Christi zu predigen, wie niemals zuvor. Es war aufzumerken, von jenem Tag ab gab es einen bestimmten Unterschied im Antwort auf seinen gepredigten Dienst. Vielen, vielen Menschen, sagen sie, waren sehr tief angegriffen von seinem Dienst. Und viele kamen zur Bekehrung. Er schaute immer zurück zu dieser Zeit, als die Änderung machte. Ich besitze ein altes Buch über Predigung, geschrieben von jemandem, der im 19. Jahrhundert in England lebte. Er weist darauf, dass die Gemeinden, die so wohl führen in England, war es klar zu sehen, dass in diese Gemeinden, wo viel von Christus in ihm gekreuzigt, gepredigt war, in die Bekehrung und geistliche und das numerische Wachstum deutlich zu bemerken. Das haben sie gesehen in England. Bemerke die starken Worte des Apostel Paulus, zum Beispiel in seinem ersten Brief an den Korinther, Kapitel 2 und Vers 3 und Vers 2. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigte. Das sagt Paulus an diese Gemeinde. Als ob er sagen wollte, ihr habt nicht gehört. Das war mein Thema. Ihr konntet nicht davon wegkommen. Und wieder in seinem Brief an die Galater, Kapitel 6 und Vers 14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Als ich letztes Jahr hier war, zeigte ich, der Apostel Paulus war sehr ausdrücklich über das Kreuz in jedem Gesichtspunkt des christlichen Lebens. Zum Beispiel, als er von der Ehe sprach, käme das Kreuz zur Sprache. Er spricht über die Verantwortlichkeit der Männer. Er kann nicht anders, um zu denken an Jesus Christus. Und er sagt hier in Epheser Kapitel 5, und Vers 25. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Wisst ihr Männer, ich habe schon Predigen, christliche Predigen gehört über die Ehe. Und da wird weniger oder nichts gesagt von Christus und sein Sterben. Paulus hat es gesagt. Was ist dann mit uns verkehrt? Spreche er von Demut, so referierte er auch das Kreuz, wie er getan hat in seinem Brief an die Philipper. Philipper Kapitel 2 von Vers 4. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Nun wird er weiterschreiben. Aber er kann das nicht sagen, ohne dass er denkt an Jesus Christus. Und dann sofort, nachdem er das gesagt hat, sagt er, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er enttäuschte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als einen Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Seht ihr, der Apostel Paulus konnte nie an so eine wichtige Sache wie die Mutigkeit, er konnte nie daran denken, außerhalb, dass er auch denken konnte an Jesus Christus und was er getan hat, wie er am Kreuz für uns gestorben hat. Ginge es um das Geben, nehme er seine Leser mit der Herablassung Christi. Zum Beispiel in den zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 8, im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 8, und Vers 9. Hier sagt er, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich wurdet. Wäre es nicht, was Jesus meinte in Johannes Kapitel 12 und Vers 32, wo wir lesen, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Warum gäbe es so viele Predigungen ohne das Kreuz? Ich frage euch, warum? Warum? Ich habe zwei Söhne, die auch Pastoren sind, vollzeitig. Und ich habe zu sie oft das Mal gesagt, meine Söhne, als Priorität, studiere Jesus und sein Tod am Kreuz. Das wird ein riesengroßes Unterschied machen in eurem Dienst. Riesengroß. Ihr müsst es tun. Euer Leben lang. Wir sollten zurück zur apostolischen Predigung. Diese war voll mit dem Wort Gottes, voll mit Christus und dem Kreuz, voll mit dem Auferstehung und verherrlichten Jesus. Es sollte Predigung sein, die unterstützt ist von ernsthaftem und innigem Gebet der Menschen. Nun, ich will zusammenfassen, was ich heute gesagt habe. Ich möchte nicht zu lange hier in den letzten Vortrag mit euch sprechen. Was haben wir alles gesehen? Um nur zusammenzufassen. Natürlich, wer bist du? Bist du ein Mann Gottes, demütig? Liest du deine Bibel? Wie lange spendierst du jeden Tag auf deine Bibel? Ob du eine Arbeit hast, einen Rechtsanwalt, einen Lehrer, einen Arzt, wie lange? Was sagt deine Frau, wenn du verheiratet bist, von dir? Noch mehr wichtig, was sieht Gott in deinem Leben? Was sieht Gott in deinem Herzen? Das ist wichtig, Freunde. Sehr wichtig. Ich hatte einen Mann, den ich eingeladen habe, für mich zu predigen, weil ich habe ihn erkannt als einen Mann mit sehr tiefen geistlichen Leben. Und vor dem wir haben zusammen gebetet und da zitterte er es. Oh, habe ich gedacht, der Mann muss jetzt nur nicht einen Herzanfall haben, denn ich habe keine Sparpredigen, um zu predigen. Er sah, wie ich mich fürchte, dass er doch nicht predigen konnte. Und da sagte zu mir, Martin, verstehst du, welches für eine Verantwortlichkeit ich jetzt habe, um dieses heilige Wort Gottes zu predigen? Ich habe es nie vergessen. Was sieht Gott in deinem Leben? Ja, du kannst deinen Mund aufmachen. Du kannst deine Zunge gebrauchen. Du kannst predigen. Du bist gebart, du musst es tun. Ist das genug? Wenn du denkst, geh und lese 1. Korinther Kapitel 13. Du kannst alles das haben, wenn die Liebe Gottes nicht da ist. Die Liebe Gottes für ihn und für deine Brüder und Schwestern. Und für deinen Nachbarn. Was sagt es von dir? Der Mann, der predigt, muss ein Mann Gottes sein. Er muss ein Mann sein, der weiß, was es ist, um alleine mit Gott zu verkehren, jeden Tag im Gebet und in der Bibel. Er muss hart arbeiten. Joe Biggi erzählte mir von einem Mann, von wem er gelesen hat, dass ein Tag, wie er davon bewusst war, dass er 5 Minuten, nur 5 Minuten, weggeschmissen hat, he threw it away. Verschwendet hat, ja. Er hat sich, he didn't redeem the time. Ja, es verschwendet. Och, er war so unglücklich darüber. Well, vielleicht he overreacted. Aber auf jeden Fall, wie gebrauchst du deine Zeit? Ich sage öfters mal zu Prediger, was ist Time Management in Deutsch?
Zeiteinteilung
ist so wichtig. Der Prediger muss wissen, wie um seine Zeit einzuteilen, damit er so viel Zeit wie möglich seine Zeit gebraucht, wie Gott will, Herr, er muss es gebrauchen. Und dann habe ich euch gesagt, wir müssen Christus predigen. Davon ist die Schrift voll. Sein Tod, seine Auferstehung, seine Verherrlichkeit. Wir müssen das tun. Wir müssen die Menschen bitten, unsere Gemeinde bitten, bete für mich. Ich kann nicht predigen, wenn ihr nicht für mich betet. Und je mehr ihr betet, je besser wird es gehen. Und wir müssen, wie Spurgeon, es ganz durch unser Leben, müssen wir das tun. Und wir müssen wissen, dass Gottes Wort ist das Schwert des Geistes. Und dadurch werden Menschen zur Bekehrung kommen. Und wenn das passiert, wird er die Ehre kriegen und nur er. Es ist sein Wort, es ist sein Heiliger Geist, er ist es. Es ist seine Gabe. Wenn er wollte, konnte er diese Gabe morgen wegnehmen. Auch heute. Und dann was hast du? Nichts. So sage ich euch, Männer, danke, dass ihr gekommen seid. Danke, dass ich diese Dinge mit euch teilen konnte. Herzlich Dank. Und möge Gott uns segnen, euch hier in Deutschland. Möge Gott geben, dass überall hier in Deutschland das Wort Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes so gepredigt wird, wie noch nie für hunderte Jahre. Und dass Menschen wissen werden, das Wort Gottes wird in Deutschland gepredigt, sodass da geistliche Wachstum ist unter den Menschen. Und so dass die, die Jesus Christus nicht kennen, zur Bekehrung kommen. Das wünsche ich für euch. Das werde ich für euch beten. Und wenn ich übermorgen zurückgehe, möchte ich gerne haben, ihr müsst wissen, ich trage euch in meinem Herzen, in meinem Herz, und ich werde für euch beten. Und beten, dass wenn Predigen hier Platz findet, es immer sein wird, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und immer und alleine, nur zu seiner Ehre. Vater, Sohn und Heiligen Geist. Halleluja. Ist da irgendjemand mit einer Frage oder der etwas sagen will? Nein, wir müssen wie Paulus sein und wie er die Ältesten von die Gemeinde zu Epheser hat, wie diese Abschiedsrede von ihm an die Ältesten von Ephesus gab, hat er gesagt, er hat nichts verschwiegen von dem, was nützlich war, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Hausen. Und was du gesagt hast, sie nicht predigen, nur die Liebe Gottes, weil alles ist Gottes Wort. Und das hat er auch in Ephesus getan und das müssen wir auch tun. Ja. Noch jemand? Gut, kommen wir. Ja.
Ich habe eine Bemerkung. Wir fällen viel von dem Tode Christi. Das ist gut so. Aber warum reden wir auch nicht von seiner Wiederkunft? Mir ist das auch wichtig, weil der Tod auf die Wiederkunft hinweist. Wir feiern Abendmahl, bis er kommt, wenn er das mit uns nochmal feiern würde in der Ewigkeit. Aber viele Leute lassen das weg und konzentrieren nur auf heutzutage. Aber das Gericht Gottes durch Christus am Jüngstgericht ist für mich genauso wichtig als das Kreuz.
Ja, das ist wichtig, um von der Wiederkunft zu sprechen. Aber man kann das nicht tun, ohne dass man nicht es ganz klar bekundigt, dass der Wiederkunft war derselbe, der gekreuzigt ist. Und Paulus hat selbst gesagt, 1. Korinther 2, Vers 2, ich wollte nichts anderes wissen als nur das. Ja, das Wiederkunft kam am Ende des Briefes und auch an die Galater, Kapitel 6 und Vers 14. Aber ja, wir müssen das so vieles, was wir sagen können. Deswegen haben wir alle möglichen Gelegenheiten nötig, um unsere Gemeinde zu lernen, das, was von Jesus Christus wahr ist. Naja, komm, wir beten mal. Unser lieber Gott und himmlischer Vater, danke für diese Gabe, Predigung. Danke, dass du von uns hier diese Gabe geschenkt hast und uns berufen hast, um es zu verkündigen. Und wir wollen bitten, dass du uns helfen wirst, um es immer zu tun, wie es getan sein werden muss. Von dir und durch dir und für dich sind alle Dinge. An dir die Ehre in Ewigkeit. Amen.